gesungen, alle Engel preisen ihn. Ich habe kürzlich ein Wort gelesen von Gerhard Terstegen. Das war ein Liederdichter, Gott ist gegenwärtig, das Lied stammt von ihm zum Beispiel. Der hat gesagt, was ist das schon, wenn alle Engel, oder wenn die Engel Gott loben und preisen, die bei ihm sind. Ich weiß nicht, ob ihr zurzeit auch im Hiob-Buch lest. Ja. Und da sagte aber der Hiob auf seinem Misthaufen, dass der Gott angebetet hat noch. Das war was ganz Besonderes. Ja, ich hatte diese Woche eine Andacht zu dem Text, wie denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Da habe ich über die Weisheit eben mal nachgedacht, auch in der Bibel gelesen. Ich habe auch ein Buch, ein dickes Buch über die Philosophen, über bedeutende Philosophen, vom Altertum her bis in unsere Zeit. Ist ganz interessant, was die so über das Leben denken auch und über diese Welt. Unser Wirtschaftsminister, der ist ja auch Philosoph, der hat mal gesagt, also ich habe zu viel Philosophen gelesen, um an Gott zu glauben. Aber es gibt Philosophen, die auch an Gott glauben. Kierkegaard, einer der bedeutendsten Philosophen mit. Philosophie setzt sich aus den Worten Philos und Sophie zusammen. Philos ist die Liebe, eigentlich die Freundesliebe, und Sophie die Weisheit, also die Liebe zur Weisheit. Es gibt einen bedeutenden Philosophen, Sokrates, ein griechischer Philosoph, der wurde mal geehrt, weil er eben so klug und weise ist. Und da hat er dann gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das heißt, was ich weiß, ist also ganz wenig zu dem, was ich noch nicht weiß. Und das sagen ja auch Wissenschaftler. Die sagen, also was wir bis jetzt entdeckt haben, ist nur ein Bruchteil von dem, was es eigentlich noch zu entdecken gibt. Zum Beispiel die Frage, wie entstand das Leben, da sagen, ich habe das nachgelesen jetzt kürzlich, vor 4 Milliarden Jahren entstand Leben aus unbelebter Materie. Wie wollen Sie uns das beweisen? Ich kann das auch nicht beweisen, dass Gott die Welt geschaffen hat. Aber die Bibel sagt uns das. Wie er das gemacht hat, ist eine ganz andere Geschichte. Eigentlich will uns die Bibel nur sagen, es gibt einen Schöpfer, es gibt einen, der alles gemacht hat, der hinter allem steht. Es gibt Wissenschaftler, die sprechen von einer höheren Intelligenz. Also ich spreche nicht von Gott, aber es muss eine Intelligenz da gewesen sein, die das alles geschaffen hat. Denn ohne einen ordnenden Geist entsteht eigentlich nur Chaos. Der Nobelpreisträger Werner Heisenberg, bei dem stand der Satz, kennen sicher viele, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott.
Amen.
Und da gibt es viele Wissenschaftler, die das so erkannt haben. Für mich, für uns Christen ist die Bibel das Weisheitsbuch. Die sagt uns, woher wir kommen und auch, wohin die Reise geht. Ein Pfarrer, den ich auch kannte, er lebt auch noch, ist schon sehr alt, schon um die 90 rum, hat eine Autobiografie geschrieben und da schreibt er, als er dann im Ruhestand war, haben sie dann ein Häuschen bezogen und in dem Nachbarhaus wohnte die ehemalige Bürgermeisterin aus der DDR-Zeit mit ihrem Mann. Und als sie dann starb, da fragte der Mann den Pfarrer, ob er seine Frau beerdigen könnte. War natürlich nicht in der Kirche. Er dachte, ja, ich mache das schon. Hat das auch gemacht. Und dann schreibt er sein Buch, dann saßen sie wieder mal vor ihrem Haus, der Mann, der Witwer praktisch und der Pfarrer. Und dann haben sie unterhalten und dann sagte der Mann zu ihm, wer wird mich denn dann unterbringen? Also wer wird mich denn mal beerdigen? Und dann hat der Pfarrer zu ihm gesagt, also dann wundert, das ist kein Problem, aber dann auf, das ist die Schwierigkeit. Ja, was ist unsere Bestimmung eigentlich als Menschen? Die Bibel sagt, dass wir Gott suchen. Die Gott suchen, heißt es im Psalm 69, denen wird das Herz aufleben. Und wir bleiben die Suchenden. Eigentlich jeden Tag. Suchen Jesus und sein Licht, heißt in einem Lied, alles andere hilft euch nicht. Also Jesus suchen. Ich mache es jeden Früh, morgen schon im Bett fange ich an, das erste Gebet zu sprechen, dann die Verbindung herzustellen zu meinem Herrn. Unser Leben ist ja bestimmt vom Suchen. Wir haben unseren Beruf gesucht, unsere Berufung, unseren Partner gesucht. Wir suchen unser Glück. Aber viele Menschen haben sich eingerichtet in dieser Welt, die suchen nicht mehr. Es war kein Christ, der hat gesagt, was uns in der westlichen Welt abhandengekommen ist, das ist das Jenseits. Wir leben nur noch im Diesseits. Das Jenseits hat in unserer Gedankenwelt, kommt das gar nicht mehr vor. Im Buch hier, wie gesagt, was wir ja gerade lesen in der Tagesleser, da kommt das Wort Weisheit 17 Mal vor. Und in dieser Woche haben wir auch den gelesen gerade, und da ist auch wieder einer seiner Freunde, der ihn da irgendwie was vorhält, die meint er immer hier, der hat irgendwas verbrochen, irgendeine Sünde noch, die hat er nicht bekannt und deshalb geht es ihm auch so schlecht. Und da antwortet Hiob dann seinen Freunden, fand ich so lustig, mit euch wird die Weisheit sterben. Also wenn ihr sterbt, dann stirbt auch die Weisheit. Der König Salomo wird als der weiseste Mensch beschrieben in der Bibel. Es war keiner weiser als er. Er hat auch die Sprüche geschrieben. Da steht unter anderem auch in den Sprüchen ein Wort, wenn du einen siehst, der sich weise dünkt, da ist für einen Toren mehr Hoffnung als für ihn. Psalm 111, das ist ein ganz wichtiges Wort, da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Also Gott ernst nehmen, Gott suchen, damit fängt Weisheit an. Im Glaubensbekenntnis sprechen wir ja, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Ja, Gott ist eigentlich unfassbar. Er ist nicht zu begreifen. Für mich eines der wichtigsten Worte ist, oder die wichtigen Kapitel der Bibel sind für mich im Römerbrief der Kapitel 9 bis 11. Dort beschreibt Paulus das Volk Israel, auch warum es jetzt Jesus noch nicht erkannt hat. Er sagte, Israel ist eigentlich der Stamm und die Wurzel und wir als Christen, als Gemeinde sind nur eingepflanzt in diesen Baum. Sie sind immer noch Volk Gottes und die bleiben Volk Gottes. Das hat auch die Kirche, die Christen lange Zeit haben das nicht erkannt, dass das so ist. Es gibt auch heute noch viele, ich treffe immer wieder Christen, die das nicht begreifen, dass die Juden, das Volk Gottes, immer noch existiert, dass sie immer noch sein Volk sind. Und das breitet Paulus aus in diesen Kapiteln. Und dann sagt er am Ende, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und unbegreiflich sind seine Gerichte, was in der Welt so sich abspielt, ich kann es nicht begreifen. Ich denke, wir können das nicht begreifen, was da alles so läuft. Und unerforschlich seine Wege. Und dann finde ich dieses Wort ganz wunderbar. Von ihm, durch ihn, zu ihm sind alle Dinge. Auch alle Menschen. Im Alten Testament, da lesen wir, dass Gott manchmal ein Volk benutzt, um ein anderes Volk zu richten. Oft ist es Israel, die andere Völker richten müssen. Das ist eigentlich für manche ist das ganz unbegreiflich, was da steht, ein ganzes Volk auszuretten. Und manchmal benutzt ein Volk, um sein Volk Israel zu richten. Ich denke, dass das heute nicht anders ist, was wir so erleben. Der Krieg in der Ukraine und die Probleme im Nahen Osten jetzt, da hat Gott auch seine Hand im Spiel. Der ist nicht außen vor. Und auch in unserem Leben, was passiert, Gott ist nicht außen vor. Er ist der Handelnde. Dann gibt es eine Geschichte in der Bibel von Elisa und seinem Diener. Der Elisa hat immer wieder als Prophet immer wieder dem König sagen können, also der, die haben irgendwas vor, das andere Volk, die wollen jetzt irgendwie euch bekriegen, und die haben dann immer vorher schon dann irgendwelche Dinge unternommen und konnten das also abwenden. Und da haben die da, dann hat der König dann gesagt, also wie kommt denn das, dass wir immer wieder die Gelackmeierten sind hier? Und da hat er gesagt, die haben einen Propheten, und der sagt immer genau, was wir vorhaben, dem König, dem anderen König. Und da schickt dann der König ein großes Heer in die Stadt, wo der Elisa wohnt, und sie sollen ihn also da gefangen nehmen oder auch töten. Und der Diener des Elisa, der sieht dann dieses Heer, das um die Stadt ist, und ist also ja, völlig außer sich und kommt zu seinem Herrn, dem Elisa, und sagt, also wir sind umzingelt von einem großen Heer, wir sind verloren. Und da sagt Elisa, ich werde jetzt mal für dich beten, so ungefähr, und betet, Herr, öffne ihm die Augen. Und dann öffnet Gott ihm die Augen, und dann sieht er, dass ein großes Engelheer noch da ist um diese Stadt. Und dass sie also dich nicht fürchten müssen. Im zweiten Kapitel des Kolosserbriefes, da schreibt Paulus, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und mir wird immer bewusster, je älter ich werde, welchen Schatz ich habe durch meine Beziehung zu Jesus. Was das für eine Kraftquelle ist. In vielen Situationen unseres Lebens. Er ist immer da, immer erreichbar. So gut geht oder schlecht geht. Und die Bibel ist eine Schatzkiste, ein Schatzkästlein. Wir lesen jetzt jeden Tag immer außer der Tageslese, immer noch ein Kapitel im Alten Testament, im Neuen Testament. Wir haben das alles schon mal gelesen und gehört und entdecken aber immer wieder ganz Neues in der Bibel. Wurde mal jemand gefragt, was im Alter für ihn wichtig ist, dann hat er gesagt, meine Bibel, meine Brille und mein Gebiss. Das heißt also, es ist wichtig, dass wir essen können, für unseren Leib, aber dass wir auch für unsere Seele was haben. Ja, ich könnte ohne Brille eine Bibel auch nicht mehr lesen. Die brauche ich einfach. Wir hatten einen Bruder mal ganz am Anfang in unserer Wilhelmshofer Zeit, da kam, wir waren jetzt sehr jung noch, hatten wenig Erfahrung auch, was die Alkoholikerarbeit betraf. Und da kam ein älterer Bruder dann zu uns, ich kannte ihn schon, und hat gesagt, also ich möchte euch ein Jahr hier unterstützen. Das war also ganz toll auch. Und hat uns erzählt, er war in russischer Gefangenschaft. Und die mussten sich dann, die Gefangenen, alle ganz nackig ausziehen, wurden da untersucht von einer Ärztin dann. Und er wollte also seinen Ehering retten, den hat er in den Mund gesteckt. Und die Ärztin hat das ausgekriegt, hat ihn weggenommen. Und da war also so traurig, dass er gesagt hat, jetzt ist auch meine Ehe futsch. Und dann hatte er aber noch ein kleines neues Testament. Und dann hat die Ärztin gesagt, das möchte ich behalten. Und das durfte er behalten. Und sagt, und das war für mich und für viele andere auch ein großer Schatz. Also ich habe das oft wochenlang nicht gesehen, weil andere darin gelesen haben. Die Schwester der Weisheit ist die Demut. Eben wie Sokrates sagt, er hat zwar ein großes Wissen gehabt, aber ich weiß, dass ich nichts weiß, dass mir vieles noch verborgen ist. Es gibt da den sogenannten Heilandsruf in der Bibel, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dann heißt es weiter, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also das können wir von Jesus lernen, das sollen wir von ihm lernen. Sanftmütig zu sein, das heißt im Umgang miteinander, und demütig zu sein, das heißt unsere Stellung auch vor Gott. Das sind wir schon. Die Bibel steht manchmal, wir sind wie Staub, wie Gras, das morgen verdorrt. Ein Liederdichter, Gottlieb Woltersdorf, hat gedichtet, wer bin ich, wenn es mich betrifft, ein Abgrund voller Sündengift? Wer bin ich, Lamm in deiner Pracht, ein Mensch, der Engel weichen macht? Wir leben in dieser Spannung. Wir sind Sünder, aber wir sind gerettet durch Jesus. Wir sind arm, denn wir bringen nichts auf diese Welt mit und wir können auch nichts mitnehmen. Und doch steht in der Bibel, wir sind reich in Christus. Wir sind beschenkt mit Glauben, Liebe und Hoffnung. Und wir haben eine großartige Zukunft. Seinen Jüngern und auch uns hat Jesus gesagt, wir sollen werden wie die Kinder. Den Kindern ist bewusst, dass sie abhängig sind von ihren Eltern. Die Eltern wissen viel mehr, die können viel mehr, sind stärker als sie. Sie haben ein tiefes Vertrauen, wenn das klappt in der Familie. Es gibt natürlich auch Familien, wo das nicht so ist, aber wenn das hinhaut in der Familie, dann haben die Kinder ein tiefes Vertrauen zu ihren Eltern. Ich las kürzlich eine Begebenheit, da ist eine Familie, das heißt die Mutter ist gestorben, der Vater ist mit dem Sohn alleinziehender Vater, es ist zur Arbeit und dann brennt das Haus und der Sohn hat geschlafen, wird dann wach, rennt dann ans Fenster, ruft um Hilfe, er kann nicht mehr runter. Unten stehen Leute, ein Mann sagt, spring doch runter, ich fange dich auf, aber er springt nicht. Und dann kommt der Vater noch von der Arbeit und sieht das. Und dann stellt der Vater sich hin und sagt, komm Sohn, spring in meine Arme. Und dann springt er, weil er Vertrauen zu ihm hat. Als Christen sind wir freie Menschen. Ich habe mich auch in der DDR-Zeit immer frei gefühlt. Wir können zwar nicht reisen, aber weil viele gesagt haben, also ich fühle mich ja nicht mehr wohl, ich muss weg aus dieser DDR. Paulus war im Gefängnis und hat sich auch frei gefühlt. Er konnte im Gefängnis Gott loben. Wir sind freie Menschen, aber wir leben bewusst in einer Abhängigkeit, der Abhängigkeit von Jesus. Und diese Abhängigkeit, das ist unsere Geborgenheit, unsere Sicherheit, unsere Freiheit. Ich möchte schließen mit einem Lied, das singen wir manchmal in Wilhelmshof, bei uns auch zum Abendgebet. Vater, ich komme jetzt zu dir, als dein Kind laufe ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. O mein Vater, ich liebe dich. Das ist großartig. Ich bin Vater, Großvater, sogar Urgroßvater und darf dennoch ein Kind sein. Ein Kind meines Vaters im Himmel. Ich darf meinem Vater vertrauen in jeder Situation meines Lebens. Er ist für mich da. Amen.
Amen.
Ja, wollen wir das Abendmahl noch miteinander feiern?